Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Parallelwelten. Der Podcast von Tanja Erath und Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der Podcast wird präsentiert von Swift. Hallo Tanja.
Hallo Rick.
Du bist wieder Rennen gefahren.
Ja.
Erzähl mal.
Es war sehr unspektakulär, weil ich relativ früh im Rennen schon meiner Teamkollegin das Rad geben musste. Und dann waren die darauf folgenden Radwechseln. Sagen wir, es gab noch ein bisschen technische Probleme beim Radwechsel oder beziehungsweise auch am Sparebike, weshalb ich ein zweites Mal wieder wechseln musste. Und dann wurde mir erst das falsche Rad gegeben und so weiter. Und dann haben die Radwechsel doch etwas länger gebraucht. Und bei einem hektischen, schnellen Rennen in Belgien reißt dann manchmal nicht mehr zurück ins Peloton. Und das war dann ein DNF für mich.
Ach man, ja, das ist nervig. Aber,
ja. Zumindest ist Zoe dann Fünfte geworden. Also hat sich zumindest irgendwie.
Genau, also der Fahrerin, der du das Rad geliehen hast.
Genau, genau.
Ja. Und die ist auf deinem Rad Fünfte geworden, oder?
Nee, die hat dann auch nochmal zurückgewechselt. Bei ihr hat es aber ein bisschen schneller funktioniert.
Okay. Und genau, nimm uns mit. Das war ein Tagesrennen in Belgien und war ja auch für dich jetzt seit längerem mal der erste Wettkampf wieder.
Genau, es war die Erstausgabe von Convert Corse Kortrijk oder sowas. Das lässt sich ja mal ein bisschen schwer aussprechen. War ein 1.1-Rennen und ja, es ging erst ganz gut los. Aber wohlgefühlt habe ich mich nicht wirklich im Peloton, muss ich sagen. War halt doch wieder so ein klassisches belgisches Rennen. Einfach schmale Straßen, viel rechts, links, Kopfsteinpflaster, überall irgendwelche Teile auf der Straße, die Körper zerstören könnten. Deshalb, ja, habe ich mich so semi-wohl gefühlt und war vielleicht auch deshalb gar nicht so traurig, als ich mein Fahrrad abgeben musste, muss ich sagen.
Aber waren das Runden oder ging es von A nach B?
Es waren zwei große Runden und sechs kleine.
Okay.
Genau.
Und dann war es am Ende ein Massensprint?
Ja.
Ja, okay.
Genau. Mit noch einigen Stürzen.
Und was steht, weil ich sag mal, aus meiner Warte kann man sagen, ich bin gar keine Rennen gefahren. Also eigentlich war es das, unsere Rennerfahrung haben wir jetzt geteilt.
Ja.
Nach 2 Minuten 22 sind wir fertig.
Und auch wieder nur positive Geschichten.
Wieder nur positive Geschichten, aber genau. Wie sieht es denn bei dir aus? Was steht jetzt noch an? Und die Anschlussfrage, ich meine, wir haben jetzt auch dann Ende August langsam Richtung September. Wie ist denn dein Motivationszustand überhaupt, was Rennfahren angeht? Weil seit einigen Folgen höre ich ja auch immer, dass es dir nicht ganz so leicht fällt nach den ganzen Stürzen. Willst du das Thema nochmal richtig angehen? Weil ich sag mal so, ist jetzt einfach nur so von außen das Gefühl, dass es natürlich dann so, wenn es dir selber keinen Spaß macht, macht es natürlich eigentlich auch wenig Sinn.
Also um deine erste Frage erstmal zu beantworten, weil die sich glaube ich schneller beantworten lässt. Ich fahre morgen mit dem Zug über Paris in die Bretagne und fahre dann am Donnerstag Kreispreis und am Samstag Plouay, also zwei Rennen in der Bretagne.
Kreispreis bin ich auch mal gefahren.
Bei euch sind es aber glaube ich zwei Tage, gell? Bei uns ist es ein Tag.
Das waren zwei, drei Tage, aber damals mit der Rabobank in der U23 bin ich das mal gefahren.
Ja, soll recht hart sein, habe ich gehört.
Ja, also ich fand es immer sehr anspruchsvoll. Also die Bretagne ist sowieso nicht meine Lieblingsregion, was das Radfahren angeht. Also da gibt es richtig schöne Orte an der Küste natürlich, aber zum Rennen fahren, kleine Straßen links, rechts, hoch und runter. Irgendwie, man macht irgendwie da sau viele Höhenmeter die ganze Zeit. Und meistens hat man auch nicht, also das liegt halt auch wirklich einfach am Arsch der Welt. Ne? Es ist super schwierig, da hinzureisen und die besten Hotels gibt es da auch nicht. Aber sonst ist es eine schöne Region.
Ja, ich finde auch die Region, also ich freue mich eigentlich wieder hinzufahren, weil bisher war es immer sehr schön und vor allem, wenn man da im Sommer ist und es sehr heiß war, dann hat es da ein doch immer sehr angenehmes Klima im Vergleich. Deshalb freue ich mich, da hat es jetzt auch, glaube ich, so um die 25 Grad, ich glaube, ist ganz nett. Aber ja, wie du sagst, schwer erreichbar. Also ich fahre dann mit dem Zug über Paris, ich glaube, knapp 6 Stunden und dann werde ich abgeholt, dann sind es nochmal 1,5 Stunden mit dem Auto bis zum Hotel und das Hotel ist dann tatsächlich auch noch mal knapp 2 Stunden weg vom eigentlichen oder von den beiden Rennorten. Also ja, es ist halt alles ein bisschen logistisch schwierig mit der Bretagne.
Ja, so sieht's aus. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst am Erzählen davor. die Rennen, die du fährst, und dann die zweite Frage.
Naja, die zweite Frage. Ja, also aktuell hatte ich ja, oder beziehungsweise es war jetzt das erste Rennen nach den USA, und da hatte ich schon die Hoffnung, dass ich da jetzt einen Schritt nach vorne gemacht habe, weil ich mich da ja doch recht wohl gefühlt habe. Zwar manchmal im Finale dann so ein bisschen nervös geworden bin, wenn es schnell wurde, aber trotz allem konnte ich mich eigentlich gut behaupten. Aber musste ja dann doch feststellen, dass so ein Kriterium, wo dann halt auch irgendwie viel eine Reihe gefahren wird, doch was anderes ist, als wenn auf einer schmalen Straße alle nach vorne wollen, und bei 120 Leuten funktioniert das halt nicht so gut. Ja, deshalb war ich da jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, niedergeschlagen, dass mein gefühlter Fortschritt doch nicht wirklich da war, vom Kopf her. Und ja, ich kann die Frage schlussendlich noch gar nicht so richtig beantworten, weil das noch zu früh wäre. Ja. Also nicht im
Na gut, Sinne, die Frage ist ja eigentlich, willst du weiterfahren? Hast du weiter Lust, Rennen zu fahren?
Also, ja, genau. Also ich meine, das, ja, nee, eigentlich nicht. nee, ich sag mal so, ich müsste jetzt halt auf jeden Fall das nochmal angreifen, in Form von, ich müsste es irgendwie bewältigen und an meiner Angst arbeiten. Und dann ist halt die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich glaube, ich würde jetzt vorgreifen, wenn ich das schon so schlussendlich sagen würde. Aber ich werde zu meinem Plan für nächstes Jahr wahrscheinlich in den nächsten Folgen was sagen.
Also man muss ja auch dazu sagen, wir haben das jetzt eigentlich gar nicht vorher besprochen.
Nee.
Aber das kam mir gerade so in Sinn, weil ja, mir tut das natürlich auch sozusagen als dein Podcast-Partner, will ich dich natürlich auch erfolgreich sehen, und vor allen Dingen, oder was heißt erfolgreich, Erfolg ist das eine, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es Spaß macht und dass man Bock drauf hat. Und ich sehe ja bei dir, dass du immer noch sehr viel Spaß am Radfahren an sich hast, und dass dir das Rennenfahren gerade ein bisschen schwierig fällt, aufgrund, was du gesagt hast, aufgrund von einfach ja, eine Serie von blöden Stürzen, was sicherlich ja auch ganz normal ist, dass das dann irgendwie ein Traumata oder sowas auslösen kann. Und also ich hätte jetzt auch von außen gesagt, ohne dass ich irgendwie ein Psychologe oder so bin, wenn du weiterhin vorhast, Rennen zu fahren und da weiterhin Bock drauf hast, dann versuch das einfach irgendwie anzugehen mit Mentaltraining oder Psychologin, weil ich glaube, da kommt man nicht alleine raus aus so einem Dilemma, sage ich jetzt mal.
Ich hatte ja auch damit angefangen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Winter. Ich hätte es dann halt, glaube ich, einfach nur weiterführen sollen. Ich war dann halt irgendwie so, es ging ja ganz gut, die ersten Rennen, und dann denkt man sich so, ja, läuft ja von alleine, aber dann hat man halt irgendwie so 2-3 Stürze, bei denen vielleicht auch nichts passiert, aber der dann halt schon so ein extremer Trigger sind, dass man vielleicht eigentlich wieder da ist, wo man angefangen hat, dran zu arbeiten. Und ich glaube, da hätte ich halt einfach dran arbeiten müssen, und so hat sich irgendwie während der Saison immer nur verschlimmert. Und jetzt war es dann halt wirklich so, wir sind neutrale Phase, waren irgendwie 2 Kilometer jetzt in Belgien, und da habe ich dann auch gar kein Problem, fahre nach vorne und bin dann halt so in diesen schmalen Feldweg so an Position 10 rein, dann ging es in so eine Abfahrt, und dann habe ich knapp 70 Positionen verloren, einfach nur, weil ich an der Bremse ziehe, dann bin ich halt von vorne hinten und ich kann halt nichts dagegen machen. Und dann ist halt wieder so, das kennst du ja, dann, wenn man erstmal in der Position ist, dann ist es ein harter Kampf, wieder nach vorne zu kommen. Ja, und dann muss man halt auch bereit dazu sein, diesen Kampf einzugehen. Und Voll. Da habe ich halt jetzt aktuell das Gefühl, dass es mich so viel Kraft kostet, mental, nicht mal körperlich, sondern mental, diesen Kampf einzugehen oder mich überhaupt annähernd dazu zu überzeugen, den Kampf einzugehen und nicht einfach zu sagen, ich bleibe jetzt einfach hier an der letzten Position und gut ist.
Ja, das ist ja so, mir ist es zum Beispiel gerade kurz einfach nur aufgefallen, als du gesagt hast, so mit dem Bike-Wechsel, und dann war ich eigentlich in dem Moment, im ersten Moment war man so erleichtert, dass das Rennen für einen vorbei ist. Und ich kann mich erinnern, ich hatte das auch schon in Rennen, wo es zum Beispiel extrem bergig war oder so, dann hast du einfach vom Team den Job bekommen, hey, fahr heute Tempo, wenn man zum Beispiel das Führungstrikot oder so in der Rundfahrt hat, und es war die letzte Etappe in der Rundfahrt, und dann war ja wirklich so, dass man sich dachte, okay, ich fahre jetzt irgendwie die erste Hälfte des Rennens mache ich meinen Job und dann steige ich halt aus, weil dann habe ich eh keine Chance mehr, dass man irgendwie dann da auch einfach erleichtert ist, dass so die Qual vorbei ist oder so. Und bei mir ist aber dann oft so, dass man sich dann im Nachhinein, wenn man dann so zur Ruhe kommt oder 2-3 Stunden später, wenn man allein im Auto ist und nach Hause fährt, dass man sich dann eigentlich über einen selber so ein bisschen ärgert, aber dass man natürlich in der Situation froh ist, wenn es vorbei ist. Es ist ja auch einfach irgendwie so ein ehrliches Gefühl von einem, was da so rauskommt. Aber das ist natürlich dann, ja, ich sag mal, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man will gar nicht Rennen fahren und man hat da keinen Spaß dran, oder wie du gesagt hast, wenn es dich mental eigentlich viel mehr Kraft kostet als körperlich, ist es natürlich einfach, ja, dann macht es keinen Spaß, da muss man nicht drüber reden. Und wahrscheinlich ist es auch da kein Vorteil, dass du Ärztin bist. Ne? Ich meine, wir haben ja schon auch privat mal geredet, wo du dann gesagt hast, irgendwie bei Stürzen siehst du schon mögliche Verletzungen oder denkst du, okay, die könnte das haben, oder du hast auch irgendwie so den einfach viel mehr Hintergrund, viel mehr Wissen dazu. Und wenn man dann so einmal in so eine Negativspirale reinkommt, ist es wahrscheinlich, ja, ist, ich sag mal, dein Job, dein richtiger Job eigentlich als Ärztin natürlich ein riesen Nachteil an der Stelle.
Ja, und das, was du gerade gesagt hast oder beschrieben hast, das habe ich jetzt auch, wenn ich rückblickend oder zurückblicke auf den Anfang der Saison, wo ich mich dann manchmal gewundert habe, hey, warum werde ich eigentlich abgehängt in manchen Anstiegen? Eigentlich bin ich gar nicht so unfit. Und dann analysiere ich danach ja auch dann meine Einheit oder mein Rennen und schaue dann rein und bin dann abgehängt worden mit einem 150er Puls oder sowas. Und dann merke ich ja, ich bin gar nicht abgehängt worden, weil ich nicht mehr konnte, sondern ich wollte aus der Situation raus. Und dann war halt für mich, war es natürlich viel einfacher zu sagen, oh, ich bin jetzt abgehängt, ich komme halt nicht mehr mit, aber dann kann ich meinen eigenen Stiefel fahren, als zu sagen, okay, ich fahre jetzt einfach bis 176er Puls und bleib dran, weil dann bin ich ja weiter im Feld. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das die größte Lesson, die ich gelernt habe. Ja, also wo ich halt einfach jetzt gemerkt habe, Lektion, die ich gelernt habe über diese Saison. Also ich hätte da wirklich dran arbeiten müssen von Anfang an. Aber wie so oft habe ich mir halt gar nicht so richtig, man denkt dann halt so, ja, sind jetzt die Klassiker, da ist jetzt halt auch hektisch. Und dann denkt man, naja, vielleicht ist die Fitness. Und dann denkt man halt erstmal, vielleicht ist auch die Radeinstellung. Aber dass es vielleicht einfach der Kopf ist, der halt wahrscheinlich mit die größte Rolle spielt. Ja.
Wir bleiben dran an dem Thema. Das Schöne im Radsport ist ja, manchmal kann man auch einen Schritt zurück machen, um danach wieder zwei nach vorne zu gehen. Also es gibt ja verschiedenste Disziplinen, die man machen kann. Bahn, Cross, Straße, verschiedenste Teams, für die man fahren kann. Und das Wichtigste ist ja wirklich einfach, dass man Spaß hat. Und wenn man, so wie du jetzt gerade, so ein bisschen vielleicht in einer Situation gefangen ist und in der es auch einfach keinen Spaß macht, dann ist es vielleicht, ja, also das Erste ist natürlich daran zu arbeiten, das Zweite ist einfach so, okay, wenn ich das gerade nicht mehr fühle, wenn es mir keinen Spaß macht, okay, was würde mir denn Spaß machen, dass man die ganze Situation mal analysiert. Aber wie gesagt, das war jetzt auch aus Privatinteresse hat mich das interessiert. Wir hatten da im Vorgespräch nicht drüber gesprochen. War jetzt auch sehr privat. Schauen wir mal, ob wir es drin lassen.
Direkt in die Ecke gedrängt.
Vielleicht schneiden wir das auch noch im Nachhinein raus. Mal schauen. Werdet ihr hören, ob es drin bleibt oder nicht.
Ja.
Werbung. Wenn ich hier durch Köln laufe, fällt mir eigentlich immer mehr auf, wie viele Leute auf Renn- oder Gravelrädern unterwegs sind. Und eine Marke sehe ich in letzter Zeit ganz, ganz oft. Und zwar Rose. Und das ist nicht nur so selektive Wahrnehmung, die ich da habe. Das ist auch ganz klar nach Zahlen belegt, denn Rose oder Rose Bikes. Niemand verkauft mehr Gravel Bikes in Deutschland als Rose. Das Backroad ist super, super beliebt und kommt mega gut an. Und das Backroad Limited Carbon, könnt ihr mal auf die Webseite gehen, auf rosebikes.de. Das ist jetzt sogar reduziert. Also wenn ihr eben mal vorhattet, euch ein Gravelbike zu kaufen, dann schlagt mal zu. Rose ist wirklich die absolute Nummer 1, was das Thema Gravel angeht. Da könnt ihr nichts falsch machen. Aber nicht nur im Graveln sind die ganz vorne dabei. Die haben ja auch vor kurzem das X-Lite rausgebracht. Das ist das neue Rennrad von Rose, was es in verschiedensten Ausführungen, Farben, Preisklassen gibt. Und ja, wer sich das mal angeschaut hat, das ist wirklich ein Gedicht von einem Rad. Und mit jedem, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, der es auch mal fahren durfte, der ist auch absolut begeistert. Also egal, ob ihr jetzt gerade ein Gravelbike sucht oder auch vielleicht ein neues Rennrad, schaut mal vorbei auf der Webseite rosebikes.de. Das X-Lite, ein Traum von einem Rennrad, und das Backroad, ein Traum von einem Gravelbike. Also falls ihr auf der Suche nach einem neuen Rennrad seid oder vielleicht ja einfach mal ein neues Rad austesten wollt, rosebikes.de ist die Website, auf die ihr gehen solltet und dann einfach mal einen Traum wahr werden lassen könnt. Werbung Ende.
Ja, aber ich bin da überhaupt keine Rennen gefahren.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, im Gegensatz zu mir, beziehungsweise bei dir war es eine Etage tiefer, Kopf, nicht Kopf, sondern Hals.
Ja, so sieht's aus.
Berichte.
Ja, verrückt, weil auch jetzt die Podcast-Aufnahme ist ja, genau da ging es beim letzten Mal los. Also
genau, wer beim letzten Mal gut zugehört hat, als sich Rick über seine Halsschmerzen geäußert hat und mich beruhigt hat, dass sein Corona-Test negativ war und ich gesagt habe, ich will auch keine andere Erkältung, dann hat der Herr mir am nächsten Tag ein Foto geschickt und dann war mir klar, gut, er hat mich auch auf keinen Fall mit einer anderen Erkältung angesteckt, denn
es war ein Abszess. Also ich hatte es ja auch schon per Sprachnachricht vor die letzte Folge gehangen und muss wirklich sagen, das war ja, was ist heute der 21.? 22. Also, und ich glaube, das war am 11. Wir haben am 11. August aufgenommen. Also wirklich, es ist 11 Tage her. Nachdem wir einen Monat gar nicht aufgenommen haben, schießen wir jetzt zwei Parallelweltenfolgen hintereinander raus. Und also wir haben beim letzten Mal aufgenommen. Ich bin nach Hause gefahren und irgendwie ist innerhalb von Stunden hat sich mein gesundheitlicher Zustand dramatisch verschlechtert. Aus den Halsschmerzen. Das ist so stark angeschwollen im Hals, das Abszess, dass ich wirklich kaum schlucken konnte und brutale Schmerzen beim Schlucken hatte, Fieber bekommen habe, so Kopfschmerzen hatte, Ohrenschmerzen hatte und ich war, ich glaube, so krank war ich das letzte Mal 2016 oder so, da hatte ich eine starke Nasennebenhöhlenentzündung, wirklich lange, lange her und ich hatte in der Nacht ein paar Mal das Gefühl, ich sterbe, also es war wirklich sehr, sehr einfach, wenn man so richtig krank ist, todkrank. Und habe mir zum Glück guten Kontakt mit meinem Arzt gehabt, mit Dr. Tenner. Und bin dann nach der überstandenen Nacht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der dann gesagt hat, du hast einen Abszess im Hals, du musst direkt in die Uniklinik nach Düsseldorf an der Stelle, weil Dr. Tenner dort die Frau, die Chefärztin, der HNO Katrin Scheckenbach gut kennt und die hatte, sage ich mal, meine Aufnahme schon ein bisschen vorbereitet, weil Dr. Tenner die schon vorbereitet hatte, ich habe da vielleicht einen Fahrer, der einen Abszess haben könnte, der kommt vielleicht morgen rein und dann lag ich erstmal, ich glaube, ich wurde Donnerstag eingeliefert und wurde am Dienstag entlassen, also 5 Tage, vier Nächte, knappe 5 Tage im Krankenhaus und musste danach jetzt auch nochmal 5 Tage Antibiotikum nehmen, bis Samstag. Heute ist Montag und bin jetzt gestern meine erste echte Trainingseinheit wieder gefahren, heute die zweite und war 10 Tage komplett raus, ohne Sport. Und es kam super unerwartet. Es hat sich so voll random angefühlt, dass das jetzt passiert ist und war sehr, sehr bitter.
Ja, ich weiß mir nicht auch gedacht. Ich war ja da gerade auf dem Weg nach Darmstadt, als ich dann deine Nachricht bekommen habe, auf dem Fahrrad. Und dann dachte ich mir auch sehr blöd, weil das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ziehen.
Ja, das war ganz witzig. Ich bin am Freitag, da muss ich noch Antibiotikum nehmen. Da bin ich den Donnerstagabend das erste Mal in einer Woche, ich durfte eine Stunde locker rollen. Dann bin ich abends locker gerollt, habe mich so ganz okay gefühlt. Und habe dann Freitagmorgens Tenner angerufen und meine so, Dirk, ich bin jetzt eine Woche nicht gefahren, aber Hamburg, das ist ein flaches Rennen. Ich habe geschaut, da ist schönes Wetter, da ist kein Wind. 2-3 Mal der Vaseberg, der ist jetzt auch nicht so anstrengend. Komm, lass mich doch Rennen fahren. Dann habe ich eine ganz gute Standortbestimmung und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Dann vielleicht kann ich ja sogar Deutschlandtour wieder fahren und war echt optimistisch, dass die vielleicht sagen, ja cool, dass der probieren will. Und Dirk meinte nur, du musst noch Antibiotikum nehmen, du bist krankgeschrieben für 10 Tage keinen Sport machen. Da halten wir uns auch schön dran und du kannst eigentlich nur verlieren jetzt in der Situation. Gesundheit geht vor. Wir bilden danach wieder die Form auf und dann, es ist halt jetzt nun mal so, die Situation ist so, wie sie ist. Und aber man kann sich natürlich vorstellen, dass ich habe erst mal ein paar Tage gebraucht, um das überhaupt so zu realisieren. Und war schon bitter, jetzt die ganzen Rennen, die ich eigentlich super gern gefahren wäre, wäre das die EM in München gewesen, wäre das Hamburg gewesen, wäre das jetzt die Deutschlandtour gewesen. Das muss ich mir jetzt alles im Fernsehen anschauen. Und das tut auf jeden Fall schon weh, motivationstechnisch. Und auch jetzt nach Absprache mit dem Team ist es so, dass wir wohl der Einstieg so Richtung Mitte September planen, 11. September in ein Tagesrennen. Und wer sich auskennt in der Radszene, der weiß dann auch, dass dann normalerweise bleiben wir noch 3-4 Wochen Saison dann. Ja. Und dann ist die Saison auch schon wieder zu Ende. Und das ist natürlich einfach jetzt blöd gelaufen, dass ich das super volle Frühjahr hatte und das Team mir dann im Juni, Juli so eine kleine Pause gegönnt hat, was schön war.
Ja.
Und jetzt durch die Zwangspause ist aber der August eigentlich auch schon wieder weg. Außer die paar Rennen, die ich halt in Spanien und Belgien gefahren bin, rund um Ende Juli, Anfang August. Und und ich hatte einfach eine super gute Form auch und konnte die jetzt nicht nutzen. Von daher ist es für mich auch auf jeden Fall eine ganz neue Situation, dass das mal so ist und ich gefühlt jetzt halt einfach ewig keine Rennen fahre.
Vor allem könnte ich halt sonst immer noch sagen, ja gut, dann kommt nochmal China, weil China ist auch gecancelt worden, weil dann geht die Saison eher bis November, aber dieses Jahr ist ja eine kürzere Saison als
Ja, genau. China wurde ja abgesagt, obwohl das wäre jetzt auch nicht unbedingt
mein Highlight gewesen,
nochmal in China eine Rundfahrt zu fahren. Aber ja, also ich freue mich jetzt einfach auch nochmal dann auf den 3. Oktober, den Münsterland Giro und einfach mal schauen, was da noch für Rennen kommen. Ein paar schöne Rennen kommen ja schon noch. Aber na klar, jetzt das große Highlight ist jetzt nicht mehr dabei und Stand jetzt kann ich definitiv sagen, dass ich meine Saison so in 2 Hälften teilen kann. Ein super gutes Frühjahr und dann eigentlich die 2. Saisonhälfte war eigentlich auch eher Katastrophe, wenn man ehrlich ist, mit den Zwangspausen jetzt. Aber so ist das nun mal. Ja. So ist das leider manchmal. Ich wollte auf jeden Fall an der Stelle nochmal ein großes Shoutout an die Uniklinik in Düsseldorf geben. Sowohl ans Personal als auch an das ganze Ärzteteam da. Die waren super, super nett. Die Chefärztin Frau Katrin Schenkenbach hatte ich ja schon erwähnt, die hat sich super um mich gekümmert. Auch die Fachärztin Miriam Faas war sehr, sehr gut. Die will ich auch nochmal namentlich erwähnen. Das ganze Personal. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Krankenhaus-Stories mitgebracht.
Hau raus. Normalerweise bin ich immer die mit den Krankenhaus-Stories. Jetzt bist du mal dran.
Also ich muss wirklich sagen, Tanja, vielleicht kannst du mir da auch als Ärztin einfach weiterhelfen. Wer hat sich eigentlich die Uhrzeiten im Krankenhaus ausgedacht?
Ja, also mir wäre es als Nachteule auch lieber, die Zeiten wären anders. Aber der Tag, also du musst halt so früh anfangen, sonst kommst du nicht durch. Also es ist immer, ich glaube, als fitter Patient denkt man sich ja immer so, warum werde ich um die Zeit aufgeweckt? Aber wenn man sich halt überlegt, dass man knapp eine Station mit bis zu 30 Patienten hat, ja, dass man alle einmal durchmessen muss, dass man bei den meisten dann Spritzen verteilen muss und dann geht erstmal das Waschen los, dann will man ein paar Leute schon vorm Frühstück waschen, damit man den Rest nach dem Frühstück fertig machen kann, damit man das überhaupt vorm Mittagessen noch schafft. Und dann läuft ja auch noch Visite nebenher, da muss dann meistens von der Pflege auch noch eine Begleitung mit und je nach Pflegeschlüssel sind für 30 Patienten 2 bis 3 Leute da. Also kann man sich halt auch vorstellen, manche Patienten muss man zu zweit waschen, weil man die nicht alleine drehen kann. Da muss man den Tag um 6 anfangen, sonst wird es hinten raus eng.
Und somit ist meine Frage völlig mit einer sehr, sehr guten Antwort beantwortet worden.
Ja.
Das macht natürlich total Sinn, aber also ich muss natürlich sagen, ich fand es schon witzig, wenn dann um 6 Uhr, 6.30 Uhr, wie du gesagt hast, erstmal Blutdruck gemessen wird und Fieber gemessen oder die Temperatur gemessen wird. Und dann kommt das Frühstück, dann ist die Visite, dann ist irgendwie um 11.30 Uhr, 12 Uhr Mittagessen und um 16:45 kam immer das Abendbrot rein.
Ja.
Und ich meine, 16:45, da ist ja der Tag noch so lang und ich meine, die ersten 2 Tage war mir das völlig egal, da war ich komplett außer Gefecht und habe eigentlich nur geschlafen und mich erholt und dann aber die letzten 3 Tage, die ich noch zur Beobachtung da bleiben müsste, die waren dann schon auch extrem lang. Also ja, zum Glück hatte ich dann, oder hat meine Frau Leo mir dann noch mein Laptop vorbeigebracht. Dann bin ich einfach in irgendwelchen YouTube-Rabbit-Holes verschwunden. Hab mir die ganze Zeit irgendwas angeschaut. aber ja, sonst ist da nicht so viel passiert bei mir.
Ja.
Witzig war auch, oder, ja, das ist keine richtige Story, aber es ist natürlich, ich hab mich gefragt, es ist ja schon auch crazy, dass du einfach mit fremden Leuten, also kurzer Zwischenhack da oder Zwischenaufruf dazwischen. Ich glaube, das letzte Mal war ich im Krankenhaus, da war ich halt Kind.
Ja.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal im Krankenhaus war.
Mit deinem Schlüsselbein?
Ja, okay. Genau, da war ich im Krankenhaus, aber man muss sagen, Orthopark,
ja,
Privatklinik kann man jetzt nicht wirklich Krankenhausstandard vergleichen. Das ist wirklich wie in einem Luxus-Sterne-Hotel.
Ja.
Und die Uniklinik in Düsseldorf, ich war auch da in einem neuen Abteil, das war auch alles super schön. Aber, also einfach, ich bin halt da reingekommen, da Dann war ich erstmal mit Rashid auf dem Zimmer. Der wurde dann aber den nächsten Tag entlassen. Der konnte auch nicht so gut Englisch, hatte eine Ohrenverletzung. Ich glaube, der war ewig da, ein, zwei Wochen. Der wurde aber entlassen. Dann hatte ich einen Tag sozusagen Einzelzimmer. Und dann kam mein Kollege Hans Ulrich rein, 85, hatte eine OP vor sich. Guter Mann, habe ich 3 Tage mit Hans Ulrich auf dem Zimmer verbracht. Und also ich fand es wirklich einfach mal die Erfahrung gut. Ich hatte gute Zimmerpartner, ich kann mich nicht beklagen.
Ja.
Ich saß da mit Hans Ulrich da und habe mir beim Mittagessen haben wir gequatscht. Aber ja, einfach der Fakt, wann passiert das mal, dass du einfach so mit einem fremden Menschen.
Außerhalb des Radsports.
Ja, genau. Ja. Ich meine, klar, sonst bist du mit deinen Teamkollegen auch so auf dem Zimmer, aber ich dachte mir halt so, für normale Leute, die halt so ins Krankenhaus kommen oder für jeden, der ins Krankenhaus kommt, der ist halt damit konfrontiert, auch erstmal mit einem komplett fremden Menschen auf dem Zimmer zu liegen.
Ja.
Und das war irgendwie ein bisschen mindblowing für mich.
Ja, voll. Aber da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich dann am Donnerstag hatte ich ja mein erstes Rennen mit Zoe Beckstedt und die war ja dann auch, ich glaube, zum zweiten Mal mit dem Team dabei. Und klar, einer teilt ja dann mit der Neuen und dann merkt man halt auch, man trifft sich gerade so zum ersten Mal und zack, danach liegt man nebeneinander im Bett, teilt sich die Dusche und die Toilette.
Genau.
Also es ist schon immer sehr, sehr witzig im Radsport, dass man so direkt auf Tuchfühlung geht.
Ja, sehr. Also mein guter Freund, der schöne Branko, musste auch sehr lachen, als ich ihm die Story erzählt habe mit Hans Ulrich, weil er gesagt hat, ist ja legendär, Sabel Ulrich zusammen auf dem Zimmer im Krankenhaus. Ist ja
stimmt.
Ich meine, der Ulrich war sein Vorname, aber trotzdem war das sehr witzig. Was wollte ich noch über Krankenhaus, irgendwas wollte ich noch erzählen.
Du hast uns lustige Storys versprochen und Storys ist Plural, also reicht Hans Ulrich nicht?
Ah, ne, also sonst ist eigentlich tatsächlich nicht so viel passiert. Die Story, die ich noch erzählen wollte, war, dass ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber einfach diesen Unterschied zwischen, das ist mir noch nie so vor Augen geführt worden, war zwischen Privat- und Kassenpatienten. Ich habe mich so schlecht manchmal da gefühlt. Also das kann man vielleicht auch kurz erklären. Das wird ja bei dir sicherlich auch so sein. Als Radsportler in Deutschland, bei den meisten Teams ist es so, dass man eigentlich selbstständig ist und dann Rechnungen für sein Gehalt stellt. Und dementsprechend muss man sich natürlich privat versichern.
Wenn man Gehalt über 65.000 hat.
Okay, muss man sich privat versichern. Muss auch die Rentenversicherung machen. Also sozusagen, ja, eigentlich wenn man World-Profi in der ersten oder zweiten Liga ist und man hat Mindestgehalt, dann trifft das auf einen zu. Ich glaube, bei den französischen Teams ist das was anderes. Aber sonst bist du selbstständig und musst dich dementsprechend halt krankenversichern. Das läuft nur über eine private Krankenversicherung, weil keine gesetzliche Krankenversicherung wird einen Profisportler nehmen, der Risikopatient ist, wenn man vielleicht mal stürzt. Du schüttelst mit dem Kopf.
Naja, ich war jetzt immer Kassenpatient.
Also ich habe noch nie, es ging wäre immer.
Aber das liegt halt am Gehalt. Du kannst dich halt, wenn du selbstständig bist, erst ab, wie gesagt, 65.000 privat versichern.
Ja.
Und drunter bist du gesetzlich versichert.
Ah, okay, alles klar. Ja, das liegt das an den 3 Millionen, dass das immer nicht klappt.
Ja.
Ah, verdammt. Achso. Ja, ich dachte, naja, aber okay. Spaß beiseite.
Unangenehm.
Ja, Fumi hat mir, der hatte so viel übrig, der hat mir was rübergeschickt als bei PayPal. Wo war ich stehen geblieben? Und auf jeden Fall war mein Kollege Hans Ulrich, der war halt gesetzlich versichert und ich war privat versichert. Und dann gab es halt jeden Tag mehrere Situationen, wo man einfach so als Mensch der ersten und zweiten Klasse behandelt wird. Also die kamen halt rein, es ging schon damit los, dass ein Privatpatient bekommt da eine Zeitung.
Ja.
Die anderen, also gesetzlich versichert er nicht. Hans Ulrich, sein Glück war, dass ich keine Zeitung lese. Ich habe zu ihm gesagt, ich lese alles an meinem Laptop oder am Handy, kannst die Zeitung haben. Das war auch einfach so sein Medium, der hat sich richtig gefreut. Aber dann war es auch so, die kamen immer mal wieder rein und haben so, Herr Zabel, heute dürfen Sie sich 3 Snacks von unserer Liste aussuchen. Und dann kommt man sich halt Süßigkeiten oder eine Cola, was auch immer aussuchen. Und dann schauen sie halt rüber zu meinem Zimmerkollegen, schauen sie auf die Liste, nicht privat, und gehen halt wieder raus und sagen nicht mal was. Und dann denkst du dir so, das war mir immer so unangenehm. Und ich habe dann einfach mal geteilt, weil ich dachte so, ey, komm, so, dann habt du auch da was davon. Aber das war mir so nicht klar, oder da wurde mir vor Augen geführt, wie krass da der Unterschied gemacht wird einfach.
Ja, ich war da auch richtig, also ich sag mal so, als ich meine Ausbildung angefangen habe, war zumindest, was diese Service-Extras angeht, das gab es noch nicht in dem Umfang. Und das hat dann immer stärker zugenommen durch diese Umstellung auf diese DRGs, Diagnosis-Related Groups, dass es halt wirklich nur so und so viel Geld für die und die Art von Krankheit und Behandlung gibt. Und dann wurden sozusagen immer mehr Extras für die Privatpatienten gemacht, damit man das zusätzlich abrechnen kann. Aber so tief kenne ich mich in der Materie auch nicht aus, weil das machen andere Leute. Und am Anfang hatten wir dann halt noch diese Service-Damen, die sowas dann übernommen haben. Und dann haben wir das halt gemacht. Und ich fand das dann auch immer total unangenehm, weil man lief dann halt mit dem Kuchen ins Zimmer und man konnte dann halt einer Person den Kuchen anbieten und der anderen eventuell nicht. Deshalb habe ich mich immer gefreut, wenn zumindest zwei Privatpatienten zusammen im Zimmer lagen, dass es nicht auffällt, weil ansonsten ist halt extrem unangenehm. Oder dann auch bei uns im Krankenhaus gab es dann auch immer voll Bademäntel und so Kulturtaschen für die Privatpatienten und für die anderen. Also es war halt...
Ja, auch Handtücher, stimmt. Genau. Auch. Zum Beispiel, ich habe Handtücher bekommen und Hans hat seine eigenen Handtücher mitgebracht.
Genau, und dementsprechend war ich echt froh, als die Service-Damen eingeführt wurden und sich darum gekümmert haben und das nicht mehr meine Aufgabe war.
Ja, also genau, das war eigentlich so zum Krankenhaus Urzeiten dann die unterschiedliche Behandlung zwischen Privat- und Kassenpatient und was war das, was habe ich noch? Genau, einfach meine Zimmerpartner, meine verschiedenen. Das waren so, mehr habe ich ehrlicherweise nicht erlebt in den letzten 10 Tagen. Ich war entweder im Krankenhaus oder war zu Hause. Ich habe gar nicht viel erlebt. Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, dass ich Optimalgewicht jetzt habe. Ich habe 3,5 Kilo abgenommen. Bin jetzt auf
Antibiotika sei Dank, oder?
77 Kilo, ja wahrscheinlich. Nimmt man ab durch Antibiotikum?
Naja, oft hat man halt nicht mehr wirklich Appetit.
Ja, das merke ich auch. Ich habe gar keinen Hunger mehr, so richtig. Boah, es ist gut zu wissen. Nee, aber Antibiotikum ist nicht gesund, wenn man das nimmt, oder? Du ist eigentlich gar nicht gut für den Körper.
Nee, weil du an sich ja, also ein Antibiotikum kann ja nicht unbedingt unterscheiden zwischen guten und schlechten Bakterien. Ja. Und dein Darm vor allem lebt ja davon, dass er ein ganz großes Spektrum hat an unterschiedlichen Bakterien. Und diese Darmflora trägt ja zu deiner Laune bei. Dein Immunsystem, deine Verdauung, alles Mögliche. Mhm. Und dementsprechend kann das sich halt alles verändern, wenn sich deine Darmflora verändert. Und die verändert sich halt auf jeden Fall, wenn du Antibiotika einnimmst.
Ich bin froh, dass wir dich hier als intelligenten Part in diesem Podcast dabei haben. Das ist sehr gut. Und wir sind jetzt bei einer halben Stunde und haben sowohl deine als auch meine Rennstories komplett erzählt. Aber das Gute ist ja, es waren ungefähr 1 Million interessante und spannende Radrennen in der Zeit, also seien es die Europameisterschaften, egal ob das Rennen in Hamburg war, dann natürlich die Bahn-Europameisterschaft auch, also Radrennen war viel.
Ja, und weißt du, was ich mir ganz oben auf die Liste geschrieben habe, aber Happenings in der Zeit, in der wir jetzt noch nicht gesprochen haben, außerhalb von Rennen fahren, weil in der allerersten Parallelweltenfolge, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, haben wir über Tom Dumoulins Rücktritt gesprochen.
Stimmt.
Und dann kam er wieder zurück vom Rücktritt. Der Rücktritt vom Rücktritt. Und jetzt hat er vorab seinen schlussendlichen Rücktritt verkündet. Deshalb habe ich mir das aufgeschrieben, weil es tatsächlich, glaube ich, vor 2 Jahren bei der ersten Parallelweltenfolge Thema war.
Ja, also ich muss sagen, Ehre von meiner Seite aus, dass er da in seiner Pressemitteilung relativ klipp und klar gesagt hat, nee, ich bin durch. Ich kriege die Trainingseinheiten nicht mehr hin, sowohl von den Beinen als auch vom Kopf her. Ich hatte mir zwar als Ziel gesetzt, noch die WM zu fahren, aber ich habe irgendwie auch den Anspruch an mich, wenn ich da fahre, gut zu fahren und das sehe ich halt gerade nicht. Und dann einfach komplett klipp und klar einfach per Instagram oder per Pressemitteilung zu sagen, so, das war's jetzt. So, auch so jetzt, nicht irgendwie dann und dann und auch nicht noch ein Abschiedsrennen oder irgendwas, einfach so, ich bin durch, fand ich sehr, sehr ehrlich einfach.
Ja, gleichzeitig fand ich es aber auch unendlich traurig, weil ich mir dachte, wie groß muss der Leidensdruck sein, wenn du sagst, okay, ich nehme die WM nicht mehr mit, ich nehme nicht mehr noch die letzten 4 Monate Gehalt mit oder so, sondern ich sage wirklich jetzt, es ist vorbei, weil ich kann nicht mal mehr aufs Rad steigen und meine Trainingseinheiten zu absolvieren. Also da habe ich mir gedacht, der Leidensdruck auf seiner Seite muss ja schon extrem hoch sein.
Ja, das stimmt wiederum. Also genau, das sind immer die zwei Seiten der Medaillen und ja. Sicherlich, wenn man da, ja, das hat, du hast auf jeden Fall einen richtigen Punkt, das stimmt. Ja, sonst machst du es ja nicht. Also du hörst ja nicht einfach so auf, wenn du einfach wirklich gar keine Lust mehr hast oder wie du sagst, der Leidensdruck einfach zu groß ist.
Ja, aber an der Seite Glückwunsch zu einer schönen Karriere. Definitiv. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt.
Giro d'Italia gewonnen. Und ich bin gespannt. Ich glaube, es wird sowieso in Zukunft dahin gehen, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt Tom Dumoulin ist, aber der wird ja auch erst 31, 32 sein. Selbst irgendwie ein Tony Martin, ich glaube, der war jetzt 35, als er letztes Jahr aufgehört hat. Ich glaube, es wird wirklich da auch in die Richtung gehen, dass es so, ich sag jetzt mal zwischen 32 und 35, dass das so das Alter wird, wo sich das einpendelt, wo Fahrer einfach, glaube ich, durch sind damit, weil Profiradsport so anstrengend mittlerweile ist. Und so, wie man das früher kannte, dass Fahrer bis, ich meine, mein Papa ist bis 38 gefahren, irgendwie Jens Vogt ist bis über 40 gefahren, das gibt's ja einfach gar nicht mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ich die Bilder von meinem Dad aus dem Kopf habe, der hat sicherlich auch da sehr viel gelebt und das war eine absolute Erfüllung für ihn, diesen Sport zu betreiben. Aber wenn ich auch mit ihm rede, da war das ja so, okay, klar hatten wir unsere Höhepunkte, aber wir hatten auch ganz, ganz viele Rennen, zu denen ist man einfach hingefahren und wusste, das ist eigentlich wie Training oder das sind Trainingsrennen oder Trainingslager. Da fährt man 5 Etappen, 3-mal weiß man, heute fahre ich einfach mit und 2-mal probiere ich was. Und das war fast die Mehrzahl der Rennen. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage gibt es keine Rennen mehr, wo du zum Training hinfährst.
Ja.
Überall ist wichtig, überall ist Höhepunkt. Da müssen wir gut sein bei den Klassikern. Das fängt schon Down Under an.
Ja.
Und ja, auch wenn ich bei meinem Papa sehe, der ist einfach im Winter noch aus Spaß 6-Tage-Rennen gefahren.
Ja.
Einfach so. Und dann konnten die auch da, also so wie ich mit dem Radsport einfach sozialisiert wurde, auch dass man nach einem 6-Tage-Rennen und nach dem Rennen sich noch mit den Kollegen an der Bar trifft und ein Bier trinkt und irgendwie schnackt, das war auch so gefühlt ein großer Freundeskreis. Der Radsport von heute ist so weit weg von dem, wo der damals war, wo ich mich so in diesen Sport, in die Sportart verliebt habe, wo ich gesagt habe, boah, das ist so mein Sport.
Ja.
Das macht Spaß, so, das macht auf dem Rad Spaß, das macht, wenn man das Rad in die Ecke stellt, Spaß. Und jetzt ist es so durchprofessionalisiert worden, dass für mich auch einfach an vielen Ecken natürlich der Spaß nicht mehr so da ist.
Ja, und ich glaube eben auch dadurch, dass die Erfolge ja auch viel früher kommen, wenn man jetzt die Toursieger der letzten Jahre anschaut, dann muss man nicht mehr 27, 28 sein, um die Tour zu gewinnen oder 25, sondern meistens ist der Träger des weißen Trikots auch gleichzeitig der Träger des gelben Trikots. Und dementsprechend, wenn du so früh schon auf deinem Peak bist oder zumindest so gut bist, dass du halt wirklich die Tour gewinnen kannst oder andere Grand Tours, dann musst du halt auch nicht fahren, bis du 40 bist unbedingt. Außer es macht dir halt super viel Spaß. Aber dann hast du wahrscheinlich deine Schäfchen im Trockenen.
Ja, die besten Fahrer voll. Aber es ist zum Beispiel, wo ich den Live-Podcast mit Juri aufgenommen habe hier, der war es wirklich so. Juri ist ja auch absolut 100% professionell mit Ernährung und Höhentrainingslager und Training auf dem Rad, wo ich wirklich aus meiner Sicht schaue und mir denke, der arme Kerl ist erst 22, der muss das noch, oder der muss, so in Anführungsstrichen, so, der wird das noch über 10 Jahre machen. Das geht ganz schön an die Substanz. Und wenn du da mental nicht fit für bist, dann ist das schwierig. Also ich bin wirklich, in meinem Fall, ich werde jetzt 29 dieses Jahr, Ich bin echt froh, dass ich noch so 2014, 2015, 2016 so meine ersten 3 Profi-Jahre hatte, weil da war das noch so oldschool-mäßig. Also ich meine, mich hat ein Markus Burkhardt, hat mich damals bei BMC an die Hand genommen und es war so dieses klassische, ey, du bist ein Neoprofi, so du hast hier den Drecksjob zu erledigen, trotzdem natürlich mit Respekt, aber da wurde mir trotzdem einfach so Respekt vor dem Älteren beigebracht und dass man sich von unten nach oben irgendwie hocharbeiten muss und ey, heute die meisten Neoprofis, die jetzt reinkommen, die fahren mich halt vom Hinterrad weg. Weißt du, wenn ich zu denen sage, ey, das und das, so läuft das, gucken die mich an und sagen, okay, du kannst mir vielleicht in Positionsfahren oder taktisch noch was beibringen, aber wenn wir halt gegeneinander einfach sagen, 5 Kilometer mehr kann die Scheller fahren, hänge ich dich ab, so, was willst du von mir? Ja. Also ist ja auch irgendwie so da normal, dass man vielleicht da nicht den größten Respekt hat, wenn man eigentlich denkt, ich bin besser als der.
Ja, wahrscheinlich.
Ist schon irgendwie spannend, bei dieser Veränderung im Radsport live dabei zu sein. Also so wie sich der Sport in den letzten Jahren gewandelt hat, der Radsport, es ist schon für mich echt, ist eine spannende Reise, wo der Sport 2014 war, als ich Profi geworden bin, und wo der jetzt im Jahr 2022 ist, wie sich das gewandelt hat. Einfach verrückt, und ich weiß manchmal nicht, ob das gut oder schlecht ist, um ehrlich zu sein, aber dabei zu sein ist trotzdem spannend.
Definitiv. Ist wahrscheinlich einfacher, das dann irgendwann im Rückblick zu machen. Müssen wir in 10 Jahren nochmal drüber sprechen.
Wir machen ja noch ein bisschen Podcast. Ja, ein bisschen. Hoffe ich.
Ja.
Hoffe ich mal.
Ja.
Ja, nee, sonst, was mich sehr gefreut hat, ist, dass Marco Haller gestern in Hamburg gewonnen hat.
Ja. Das hat ihn auch sehr gefreut, das hat man gemerkt. Ja, ja. Hast du dieses, ich fand es so richtig lustig, die haben sich, einer der erst Nils umarmt ich weiß gar nicht, wer dann ins Ziel kam, und Nils hatte so seinen Arm zwischen den beiden eingeklemmt und hat den Arm gar nicht rausbekommen. Also da war sehr viel Freude im Ziel, definitiv.
Ja, Marco ist einer meiner besten Freunde im Feld und bei Katjuscha ja 3 Jahre Teamkollege gewesen und einfach so einer der Besten, die es im Feld für mich gibt, und den zu sehen, wie der jetzt einen richtig großen Klassiker wie Hamburg gewinnt, hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und war definitiv auch wieder mal ein spannendes Rennen. Man hat da hat man auch wieder gesehen, wie sich der Radsport verändert. Eigentlich sagt man ja immer, also Hamburg war jetzt in 24 Austragungen, glaube ich, 23 Mal ein Sprint und ist eigentlich immer ein Sprint. Natürlich, gestern lag es auch sehr an dem Massensturz, wer das Rennen gesehen hat. Der hat das Rennen natürlich, der hat da viel Einfluss drauf genommen. Aber trotzdem wäre es interessant gewesen, selbst wenn das Feld geschlossen zum letzten Mal Vaseberg fährt und Wout van Aert fährt halt seine Attacke da hoch, glaube ich, dass sie vielleicht trotzdem durchgekommen wären bis zum Ziel. Also der Radsport hat sich so krass verändert, dass eigentlich auch wirkliche klassische Sprintrennen mittlerweile kleine Gruppen vorne durchkommen. Aber ja, umso höher ist die Leistung von Marco einzuschätzen, dass er beim Antritt von Wout van Aert mitgehen kann, dann in der entscheidenden Gruppe ist. Und da muss man natürlich sagen, hat Van Aert ein bisschen gepennt im Sprint.
Ja, oder Marco Haller hat es umso besser gemacht. Er hat es halt perfekt getimed, hätte ich gesagt.
Ja gut, Van Aert schaut ein bisschen zur falschen Seite nach links rüber. Ne?
Genau, also, aber ich meine, im Endeffekt ist ja oft so, wenn du einen Sprint fährst und du merkst gerade so, okay, er guckt in die eine Richtung, du weißt eigentlich so, beim nächsten Mal guckt er in die andere Richtung und dann fährst du auf der anderen Seite vorbei, ist ja eigentlich auch einfach nur der richtige Move.
So. Nee, zu 100%. Ich meinte halt nur so, es war ja einfach von Patrick Konrad gut vorbereitet. Der fährt die Kesseln halt von Art ein bisschen ein.
Ja.
Der fährt einfach das Tempo von vorne. Und Marco macht es perfekt, weil wer die Zielgerade in Hamburg kennt, die ist halt so wie so ein S so ein bisschen. Du fährst erst eine leichte Rechtskurve und dann zum Ziel kommt eine leichte Linkskurve. Und genau in dem Moment, wo du von der rechten Bande an die linke Bande fährst, schaut halt Van Aert nach links und Marco tritt halt rechts an und geht eigentlich immer erstmal mit dem weiteren Weg, aber halt den Weg, wo Van Aert nicht mit gerechnet hat. Ja. Und dann, das eine ist natürlich erstmal taktisch das zu machen, das andere ist bis zur Linie vorne zu bleiben. Genau. Also man darf nicht vergessen, der Quinten Hermanns, der da am Hinterrad sitzt, der hat den Sprint bei Lüttich Bastogne, Lüttich aus der Gruppe gewonnen, ist Zweiter hinter Evenepoel geworden. Also Evenepoel war ja solo und der gewinnt den Sprint. Also den hinter sich zu lassen und auch einen Van Aert dann hinter sich zu lassen, saustark und ja, mega, mega cool für Marco. Das war so wirklich eins der Rennen, wo ich mich richtig krass über den Sieger gefreut habe einfach.
Ja, vor allem, weil er war ja letztes Jahr schon super stark. Und dann dieses Jahr, glaube ich, seinen ersten Sieg geholt in Norwegen seit 7 Jahren oder so.
Ja, genau.
Und dass er jetzt dann direkt nochmal so ein Ding abschießt, ist super cool für ihn und richtiger Move zu Bora zu gehen, würde ich sagen.
100%. Also Marco hatte schon ein richtig starkes Jahr letztes Jahr bei Bahrain.
Ja, vor allem bei den Klassikern. Ja. Der war ja immer und dann ist er nochmal mitgegangen. Also es war schon beeindruckend.
Ja, und aber klar, jetzt am Ende zählen auch, glaube ich, für die Leute da draußen immer die Siege. Und ich glaube, dass er jetzt auch einfach mit Bora natürlich das richtige Team um sich hat. Wenn du dann siehst, dass da erst Ide Schelling und dann Nils und dann noch Patrick Konrad, die waren ja mit 4 Mann eigentlich dabei.
Ja.
Und Marco, also das ist natürlich ein großer Unterschied, ob du dann 3 Teamkollegen hast, die auch mal eine andere Attacke für dich covern und dir einfach helfen, oder ob du natürlich bei Bahrain in so einer Situation vielleicht alleine bist.
Ja.
Aber nee, klar, also großes, großes Lob. Bin mal gespannt, wie es jetzt bei der Deutschlandtour läuft. Gerade nachdem Emo Buchmann den Start bei der Vuelta absagen musste, mit einer Bergankunft, könnte er einer der Favoriten sein, ob Bora gleich so weitermacht, weil Sam Bennett hat ja auch gleich noch 2 der ersten beiden Vuelta-Etappen gewonnen.
Ja.
Die hatten auf jeden Fall ein krasses Wochenende. Kann man nur viel Respekt an der Stelle zollen. Und ja, jetzt kommt die Deutschland-Tour. Aber man darf nicht vergessen, die letzten 10 Tage war European Championships in München. Und also zum Beispiel auf der Bahn, lass uns doch mit der Bahn anfangen. Auf der Bahn hatte ich das Gefühl, dass Deutschland alleine die Wettkämpfe macht.
Ja, also, es hat auf jeden Fall einige Medaillen gehagelt. Ich glaube, es war jetzt die erfolgreichste Bahnkombination, die es jemals gab. Sowohl die Männer als auch die Frauen haben Medaillen geholt, sowohl die Sprinter als auch die Ausdauerfahrer. Also es war einfach von hinten bis vorne eine gute Vorstellung.
Ich glaube 8 oder 9 Golden. Also es ist tatsächlich ja schon fast so, habe ich mir gedacht. Es gibt mittlerweile jetzt so viele Europameister, dass es schon, also nicht despektierlich geworden, aber es ist ja schon fast jetzt nichts mehr Besonderes, wenn du Europameister oder Europameisterin geworden bist, weil gefühlt ist halt jeder, der im BDR da angereist ist, war halt Europameister so am Ende. Es war so, ja okay, haben einfach alle gewonnen.
So gesehen.
Aber
ich würde mich trotzdem über das hübsche Trikot freuen.
Natürlich, ey, für alle Respekt, ob das die Pauline Grabosch, Sophie Friedrich, Emma Hinze und Sophie Friedrich,
ja.
Ne? Genau.
Ja, Sophie.
Die drei haben ja Teamsprint gerockt, Sprint, Kairin, 500 Meter, immer alles gewonnen. Und dasselbe ja bei den Männern viele Medaillen geholt. Im Männersprint dann Theo Reinhardt, Roger Kluge gewinnt Madison Gold, Theo Reinhardt gewinnt noch Silber im Ausscheidungsfahren. Ja. Also ich meine, Theo ist ja auch schon alter Hase, der ist auch schon richtig lang dabei, aber bewährt sich immer wieder aufs Neue.
Dazu muss ich aber noch mal kurz sagen, für alle, die es noch nicht gehört haben, obwohl es überall, glaube ich, Thema war, Viviani fährt morgens Straßenrennen und abends gewinnt er Elimination Race.
Ja, das ist also
schon krass.
Ja, voll, voll. Aber ja, ich meine, das ist krass. Ich meine, der war ja auch im Massensprint bei den Männern 7.
Ja.
Und gerade Ausscheidungsfahren ist ja wirklich so eine harte Disziplin. Ja. Ja, da kann man auch an der Stelle nur den Hut ziehen. Ja, also wie gesagt, auf der Bahn ein voller Erfolg für den BDR. Da hat es wirklich Medaillen geregnet. Und auf die Straßenrennen war gestern, lass uns mal mit dem Frauenrennen anfangen. Lisa Brennauer hat ihre Karriere gestern beendet.
Ja,
verabschiedet sich mit dem 4. Platz. Natürlich ein bisschen schade, mit der Medaille wäre es noch schöner gewesen. Auf der anderen Seite nimmt sie den kompletten Medaillensatz mit nach Hause, mit ja. Gold in der Mannschaftsverfolgung, Silber in der Einerverfolgung und Bronze im hat sie ja gar nicht. Die ist ja 4. geworden.
Ja, wäre dann ein komplettes Podium gewesen.
Fast Denkfehler.
Aber ich glaube, bei Lisas Karriere kommt es dann nicht auf eine Medaille mehr oder weniger an. Und ich wette, sie hätte es sehr gefreut, auf dem Podium die Karriere abzuschließen. Aber ich glaube auch so, blickt sie auf eine sehr erfolgreiche und sehr erfüllende Karriere zurück.
Weiß man schon, was die vorhat nach der Karriere? Noch nix.
Mm-mm.
Okay, nee. Und das Straßenrennen der Männer war nicht so ein Erfolg, dadurch, dass Pascal Ackermann ja leider gestürzt ist. Und ich glaube, dass so ein bisschen Chaos einfach reingebracht hat. Und man muss natürlich auch sagen, also das Rennen habe ich mir angeschaut. Halleluja, das war wirklich 2 Kilometer vom Ziel die Rechtskurve und dann eigentlich 1 Kilometer Sprint bis zum Roundabout, bis zur Wende und dann 1 Kilometer wieder zurück. Das war schon, da ist mir so ein bisschen als Anfahrer das Herz aufgegangen, zu sehen die ganzen Züge nebeneinander und wie sich da gebettelt wurde. Und da ist es natürlich auch einfach super, super schwierig, das gut in die Tat umzusetzen, dass der Sprinter genau da ist, wo er sein soll. Bei Italien war es ja krass, wie die es eigentlich optimal timen und dann einfach alle nacheinander explodieren. Und Fabio Jakobsen wird Europameister. Danny van Poppel fährt super gut an. Und an sich auch ein spannendes Rennen. Also zumindest der Sprint. Die Runden an sich waren nicht so spannend. Aber der Zielsprint war dann umso spannender.
Ich habe mir das Männerrennen tatsächlich, muss ich zugeben, gar nicht angeschaut. Und das Frauenrennen, da habe ich nur die ersten 80 Kilometer gesehen und dann musste ich leider aufs Rad. Deshalb habe ich am Ende nur die Ergebnisse bei Pro Cycling Stats geguckt. Also ich müsste mir beide Sprints noch anschauen.
Beim Frauenrennen fand ich es total interessant im Finale. Da sieht man dann schon noch krasse Unterschiede, so wie halt Männer anfahren und wie Frauen anfahren. Ich fand zum Beispiel beim Frauenrennen gestern war es, du konntest total sehen, wie die so ihren Plan verfolgen. Also es war wirklich so, auf der rechten Straßenseite war halt der Zug von Italien für Elisa Balsamo und auf der linken Seite war der Zug von Holland für Lorena Wiebes.
Ja.
Und dann sind die halt einfach so wirklich so mit 3 Meter Platz auseinander. Ja. Ist halt links war ein Zug und rechts war ein Zug und es war wie so ein, ja, einfach wie so ein Pferderennen so. Und dann hat Italien eigentlich die bessere Vorarbeit gemacht. Und dann ist aber Lorena Vives halt einfach rechts rüber gefahren, ans Hinterrad von Balsamo gegangen und hat dann den italienischen Zug genutzt,
ja,
weil die Holländer ein bisschen die PS ausgegangen ist, aber die haben auch das ganze Rennen kontrolliert, muss man sagen.
Ja,
war auf jeden Fall cool zu sehen.
Ja, ich habe mich für meine Teamkollegin Oma Shapira gefreut, weil die an sich auch ein echt starkes Rennen gefahren ist. Ich meine, für sie war klar, als kleine Bergfahrerin mit 43 Kilo wird das jetzt nicht ihr Kurs, aber ich glaube, sie hat das Beste damit daraus gemacht, direkt am Anfang attackiert und dann waren sie eingeholt, dann war sie direkt in der nächsten Ausreißergruppe, waren sie wieder eingeholt, dann hat sie direkt wieder attackiert und die hat jetzt bisher auch keine gute Saison, deshalb hat es mich für sie richtig gefreut, dass sie da so ein gutes Rennen hatte.
Ja, die hat sich sehr aktiv gezeigt. Ich möchte mich auch bedanken noch bei den ganzen Nachrichten, die ich zum Holz bekommen habe. Da habe ich wirklich einige Nachrichten bekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, allen zu antworten, aber ja, vielen Dank erstmal, dass ihr da euch die Zeit genommen habt, euch bei mir zu melden. Mal schauen, was daraus wird aus dem Projekt. Und,
ja, mein Onkel Paul, auch fleißiger Hörer des Podcasts, hat auch ein paar Vorschläge geschickt, die kann ich dir nachher noch zeigen.
Sehr gut.
Liebe Grüße an der Stelle und an meine Tante Dagmar, alles Gute zum 60. noch. Nachträglich.
Werbung. Sag mal Leute, seid ihr vielleicht gerade auf der Suche nach neuer Radbekleidung? Neue Bib-Short, ein paar Socken, ein neues Jersey oder der Winter steht ja auch vor der Tür, vielleicht braucht man mal eine neue Regenjacke, was auch immer, da kommt ihr an Wisen nicht vorbei. Ich sag's euch ganz ehrlich, wäre ich vertraglich nicht verpflichtet, immer meine Teambekleidung zu fahren, dann würde ich auch auf jeden Fall mal in den Flagship-Store von Wisen gehen, der ist ja direkt hier in Köln, dort wo ich auch wohne, am Brüsseler Platz und würde mich da mal einkleiden, weil die Sachen sind nicht nur fair produziert, alles in Europa, was mir persönlich sehr wichtig ist, sondern auch einfach vom Style her, ja, einfach 1A, 1 Plus, kann man nicht anders sagen. Und warum irgendeine andere Radmarke fahren, wenn man auch eine deutsche Radbekleidungsmarke supporten kann. Ich bin auf jeden Fall großer Fan und ich bin froh, euch mitzuteilen, dass ihr 10% auf die gesamte Wisen-Kollektion bekommt, als Planzett-Hörer oder Hörerin. Ihr müsst einfach nur wisen.net/planzett eingeben, dann wird der Discount direkt angewendet oder ihr geht ganz normal auf die Webseite auf wisen.net, denn dort könnt ihr euch auch die anderen Sachen anschauen. Zum Beispiel hat André Greipe, ja, mein damaliger Teamkollege und sehr, sehr guter Freund, eine eigene Kollektion mit Wisen rausgebracht, wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Sieht schön aus und ja, wie gesagt, die Qualität der Radsachen ist einfach Bombe. Das hat André mir schon ein paar Mal erzählt. Könnt auch gerne mal auf André oder auch bei Wisen auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und euch davon überzeugen. Das Design sieht super aus und spätestens, wenn ihr mal das Trikot oder die Bibshot anprobiert, seid ihr sicherlich auch von der Qualität, von der hohen Qualität von Wisen überzeugt. Deswegen, ihr findet den Link wie immer in den Shownotes und bekommt 10% auf die gesamte Kollektion. Lasst euch das nicht entgehen. Werbung Ende.
Sonst war tatsächlich radsporttechnisch nicht viel.
Nur Negativschlagzeilen gab es noch.
Ich saß eigentlich immer nur abends vorm Fernseher und habe die ganze Zeit Sport geschaut, auch wenn es Leichtathletik dann abends immer war. Und ich habe festgestellt, ich habe schon eine richtig schlechte Laune, wenn ich keinen Sport machen kann und nur anderen Leuten beim Sport machen zusehen kann. Also das zieht mich schon extrem runter. Ich war richtig grumpy letzte Zeit. Ich war nur schlecht drauf. Also einfach anderen zuzusehen, wie die Erfolg haben beim Sport und abgehen oder auch einfach fit sind und Sport machen können und du sitzt halt so auf der Couch und kannst nichts machen.
Voll.
Kann ich überhaupt nicht gut ab. Also ich war
wirklich. Es macht nur Spaß, wenn du weißt, okay, ich kann entweder danach aufs Rad oder ich war schon auf dem Rad und schaue es mir dann so mit müden Beinen auf dem Sofa an. Aber zu wissen, ich kann selber nicht aufs Rad, ist wirklich blöd.
Ja. Also es tut mir auch voll leid, dass ich jetzt hier in dem Podcast heute nicht so viel erzählen kann. Also auch meine Krankenhaus-Stories waren jetzt auch nicht der so super spannend, aber bei mir ist halt wirklich weder was passiert, noch, also ich war wirklich einfach nur schlecht drauf die letzten 10 Tage. Also ich muss wirklich sagen, dass so der Mitte August, das ganze Jahr war echt cool und ich war immer happy. Aber das war bis jetzt so der absolute Tiefpunkt. Die letzten 10 Tage war schon so richtig, richtig low einfach. Ich war, ja, war einfach alles blöd.
Ja, aber ich habe auch wieder ein guter Reminder dafür, eine gute Erinnerung daran, dass halt alles blöd ist, wenn man nicht gesund ist.
Ja. Und darum alles temporär.
Ja.
nach dem Tief, ja, kommt voll. Auch wieder ein Hoch.
Ja.
Alles geht vorüber.
Ja.
Und ich finde es auch, glaube ich, mal witzig, wie so diese Eigen- und die Außenwahrnehmung ist. Also in der Eigenwahrnehmung, wenn man sich über sich selber Gedanken macht, dann, ohne jetzt zu denken, dass man der Mittelpunkt der Erde ist, macht man sich ja schon Gedanken, ah, jetzt muss ich das Rennen absagen und was denken die wohl alle? Und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, so viele Leute interessiert es nicht, ob ich da an dem Rennen teilnehme oder nicht. Also das, wenn, dann interessiert es mich schon am meisten.
Ja, ja, aber man ist immer der Hauptdarsteller in seiner eigenen Serie und man denkt immer irgendwie so, alles bleibt stehen, wenn man nicht mitmacht.
Ja.
Aber läuft halt alles genauso weiter.
Genau so sieht's aus. Aber auch wieder ganz gut zu wissen, dass man mit beiden, also es stellt einen wieder mit beiden Beinfüßen auf den Boden.
Ja.
Du wolltest von negativen Schlagzeilen berichten.
Ja, Quintana.
Ja, richtiger Idiot. Was soll man dazu sagen? Ja. Ne? Also, aber das sind auch einfach so die Punkte, wo ich einfach immer wieder den Glauben an Radsport verliere. Ne?
Genau, und das ist das, was mich dann halt auch immer so deprimiert, weil man da ja dann auch, man weiß ja auch genau, das hört jetzt wieder jeder.
Ja.
Und dann kommen wieder so Nachfragen, ja, wie ist das denn jetzt im Radsport? Mhm. Ich dachte, der wäre sauber. Und dann weiß man halt, man muss sich ja selber damit auseinandersetzen, obwohl ich persönlich jetzt gar nichts mit Quintana am Hut habe. So.
Ich muss auch ehrlicherweise, mich nervt es einfach so krass, wenn ich so wie, also Quintana war das eine, dann war ja aber auch Lopez, der Kolumbianer von Astana, der da in irgendeine zwielichtige Story in Madrid am Flughafen verwickelt war. Dann wurde er suspendiert vom Team, dann wurde die Suspendierung wieder aufgehoben. Dann kann er auf einmal Burgos-Rundfahrt fahren, fährt direkt wieder aufs Podium, fährt jetzt Vuelta. Und dann wurde jetzt ja auch hier der Schweizer Mountainbiker positiv getestet. Und das sind also die ganzen, also wenn ich zum Beispiel beim Giro bin und ich hänge irgendwo in der Reihe und bin halt voll am Leiden und kann nicht mehr, dann sehe ich irgendwie zum Beispiel dann Quintana oder Lopez vorne rumballern, da denke ich mir so, da werde ich so wütend. Ja. Da werde ich so wütend, ey. Und dann liest du sowas halt im Nachhinein und denkst dir halt einfach, ey, ich bin sauber und mache halt alles in der Macht Stehende, um halt meine bestmöglichste Leistung zu bringen. Da rede ich nicht mal davon, irgendwie ein Radrennen zu gewinnen. Aber ja, wenn sich dann einfach Leute nicht an die Regeln halten, Es ist so, also nicht nur, wie du sagst, nicht nur, dass es einfach den Ruf zerstört oder uns irgendwie immer wieder in schlechtes Licht stellt, auch einfach persönlich fühlt man sich einfach betrogen dadurch, ne? Und das ist schon richtig räudig.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass er sozusagen dagegen vorgehen will, gerichtlich oder wie sagt man da, juristisch, ja. Weil, also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, im Radsport ist Tramadol seit 2019 verboten. Ist aber grundsätzlich jetzt von der Welt Anti-Doping-Agentur, sagt man das so,
ja,
Organisation von der WADA, nicht verboten. Aber sozusagen die UCI geht noch mal einen Schritt weiter und verbietet es, weil es eben auch keine sichere Substanz ist, weil es halt einen, sag ich mal, sehr einschränkt und man ganz sicher keine Maschinen führen sollte und auch ganz sicher nicht in einem Peloton Rad fahren sollte. Und deshalb eben dieser erweiterte Ban von der UCI von Tramadol. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, wollen die Anwälte dagegen vorgehen, weil sie sagen, ja gut, aber die WADA verbietet es ja eigentlich nicht und dass die UCI jetzt nochmal einen draufsetzt, ist ja Quatsch. Also
die ganze Story ist absurd, Mann. Der war zweimal bei dem Tramadol-Test positiv, nicht nur einmal, sondern zweimal.
Ja, genau.
Also, und dann, alleine deine Aussage war ja auch, ja, nee, ich hab's nicht genommen.
Ja.
Wo ich mir so denke, ja, ey, komm, also warum bist du dann zweimal positiv darauf? Ganz klar auch so. Also, ja. Ist einfach, ich war noch nie ein Quintana-Fan und das auch im Feld fährt er immer rum. Einfach kein beliebter Fahrer. Okay. Und die Story passt jetzt einfach da auch wieder irgendwie rein. Und ja, einfach frustrierend, wenn man. Ich bin dann immer so, ich würde es dann manchmal so am liebsten gar nicht wissen, weil wenn du, wie wir gerade gesagt haben, wenn du aus deinem eigenen Training das Beste gibst und du weißt halt, okay, ich wurde halt an dem Berg abgehangen und ich bin in dem Sprint Sechster geworden, dann kann ich gut damit leben. Aber zu wissen so, dass halt andere irgendwie mit unerlaubten Mitteln besser fahren, das ist einfach, ja, das ist, kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl ist einfach scheiße.
Ja, und halt auch, also grundsätzlich halt auch vom Sicherheitsaspekt, was aktuell ja mein größtes Problem ist im Feld. also zu wissen, dass es dann halt doch Fahrer gibt, die mit Tramadol im Feld rumfahren. Ja. Ich meine, ich würde mich jetzt auch nicht mit einem Promille aufs Rad setzen.
Also ich kann mal eine Story zu Tramadol erzählen, die mir gerade einfällt. Als ich mir 2018 ein Schlüsselbein gebrochen habe, war ich im Orthopark bei Dr. Tenner und es war halt irgendwie Mittagszeit rum und er hat gesagt, okay, morgen um 11 Uhr ist der Termin. Und es war dabei einfach ein offener Knochenbruch, den ich im Körper habe und ich musste noch die Nacht überstehen. Und dann habe ich halt Tramadol bekommen als Schmerzmittel gegen meinen Knochenbruch für eine Nacht. Ich habe Tramadol genommen und ich habe nicht mehr ich habe mein Schlüsselbein einfach nicht mehr gespürt. Ja. Das war einfach weg, der Schmerz. Ja. Und das hat davor, dachte ich, so die Knochen haben halt so aneinander gerieben bei jeder Bewegung. Es war so unangenehm, es war so schmerzvoll und dann war der Schmerz einfach weg.
Ja.
Und dann war für mich so, Alter, das nehmen Leute im Rennen? Ja. So, dann, keine Ahnung, also für mich stellt sich das dann halt auch, also dann natürlich tun deine Beine dann nicht weh, wenn du attackierst, so, weißt du, so, hä?
Ja, so. Und also ich kann dann auch wieder aus meiner Erfahrung jetzt mit meiner Wirbelsäule im letzten Herbst sagen, ich hatte dann auch Codein im Programm und da habe ich halt auch gemerkt, ich war wie in so Watte gepackt. Also ich habe einfach, ich konnte noch nicht mal eine Folge irgendwie auf Netflix anschauen und der Storyline folgen, weil halt einfach mein Hirn wie so Matsche war. Deshalb habe ich ja dann auch gesagt, ich möchte es nicht mehr haben, was ich dann sehr bereut habe, weil der Schmerz dann starke Spitzen erreicht hat. Aber da kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, unter dem Einfluss von so einem Mittel irgendwie reaktionsfähig in einem Feld zu sein, wo man ja schon mit 100% Reaktion
voll
manchmal doch stürzt. Also, naja.
Naja, also auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz beschissene Story für einen Radsport. Und also auch zum Beispiel jetzt bei mir nochmal, ich war jetzt, wie gesagt, auch im Krankenhaus und habe halt hochdosiert einfach Antibiotika bekommen über 10 Tage. Und das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum mein Team gesagt hat, so, ey, nee, du fängst jetzt erstmal wieder bei null gefühlt an, trainierst und fängst halt in 3 Wochen erst auch wieder an mit Rennen. Einfach so aus Vorsicht und auch, weil die Gesundheit an erster Stelle steht. Und natürlich unter sportlichem Ehrgeiz wäre ich auch jetzt gern Hamburg oder so gefahren, aber wenn man natürlich eine Sekunde sein Gehirn einschaltet, weiß man natürlich, okay, das ist absolut die richtige Entscheidung.
Genau.
Und nicht irgendwie auf Medikamenten oder irgendwas, irgendwelche Rennen zu fahren. Und ich glaube, das unterscheidet halt auch noch viele Teams, ob die ein gutes Ärzteteam haben. Und ich meine, ein gutes Ärzteteam in dem Sinne, dass die Gesundheit des Fahrers an erster Stelle steht. Oder ob man halt irgendwie ein Ärzteteam hat, die dich auf irgendwelche...
Die Leistung an erster Stelle
steht. Genau, wo die Leistung an erster Stelle steht.
Und zwar kurzfristig.
Ja.
Ich habe noch eine Story von heute Nacht, beziehungsweise heute Morgen, die ich erzählen wollte. Wir sind ja hier in Köln. Und Köln ist sehr bekannt für die grünen Papageien. Kennst du die grünen Papageien? Ja, also für alle Nicht-Kölner, irgendwann hat mal irgendjemand grüne Papageien, irgendwelche Breitband oder irgendwas Bandsittiche heißen die, freigelassen. Und die haben sich dann wahrscheinlich aufgrund von keinen natürlichen Fressfeinden hier unendlich verbreitet. Und die schlafen alle in einem Baum. Also ich habe das auch nochmal nachgelesen. Der stand direkt an der Deutzer Brücke. Und die fliegen dann tatsächlich von ihren Nistgebieten irgendwie von 30 Kilometern immer abends an diesen einen Ort und schlafen da alle zusammen. Und die hört man eben auch nachts, weil die laut schnattern und sehr tief fliegen, hört man die immer laut über Deutz fliegen. Heute Morgen bin ich dann von diesem typischen Papageienschnattern wach geworden, weil wir mit offener Tür zum Hof schlafen, weil es aktuell so heiß ist in der Wohnung. Und dann habe ich die Tür zugemacht, weil es eben ein sehr lautes Geräusch ist, habe mich wieder ins Bett gelegt. Auf einmal höre ich einen richtigen Schlag, lauf zum Balkon, dann liegt auf meinem Balkon einer von diesen Sittichen und so ein kleiner Mauersegler. Und dann haben die sich da wohl irgendwie so ein Battle geleistet oder haben sich gejagt und sind einfach gegen unsere Scheibe geflogen. Aber hätte ich wohl diese Scheibe nicht ungefähr eine Minute vorher zugemacht, wären wir uns ins Schlafzimmer geflogen. Und dann hätten wir einfach so einen Sittich und so einen Mauersegler im Kampfmodus gehabt. In unserer Wohnung, ja.
Im Bett.
Genau.
Schön in der Mitte.
Ja, und der Papagei ist dann wieder durchgestartet. Der Mauersegler hat noch ein bisschen Motorschaden gehabt. Der hat dann noch so 2-3 Stunden auf dem Balkon verbracht und ist dann wieder weggeflogen.
Ach ja. Aber weißt du, wer die mitgebracht hat nach Köln?
Nee, aber jetzt kommt wieder so eine Rick-Zabel-Geschichte.
Pablo Escobar war das. Der hat ja nicht nur Nilpferde nach Kolumbien eingeschleust, sondern auch Papageien nach Köln. Das wissen die wenigsten, aber habe ich aus einer sicheren Quelle.
Ja, wie war das von Tom Cockpit?
Tom Cockpit war das, genau.
Ja.
Ja, es war aus derselben Quelle, das Rick Zabel für Vanti Grobert ist der Film. Tanja, es war sicherlich nicht die spannendste Folge, aus meiner Seite zumindest, von meiner Seite aus.
Ach, ich glaube, es war ganz
nett. War ganz gut?
Ja.
Sehr gut. Können wir noch, hast du noch was auf deinem Zettel?
Swift Academy. Ja, ich wollte noch was anmerken, genau. Ich bin ja unabhängig davon, dass, wir wissen ja nicht, ob der Anfang drin bleibt oder nicht, aber dass der Anfang nicht so positiv klang. Aber trotzdem habe ich ja jetzt 5 Jahre im Profiradsport verbracht.
Vertrag unterschrieben.
Genau. Der Profiradsport verbracht. Und auch eine sehr schöne Zeit gehabt bisher und sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch hier im Podcast 70 nur deshalb. Und wie manche vielleicht wissen, ist mein Weg in den Profiradsport die Swift Academy gewesen. Und die Swift Academy geht auch wieder los. Und zwar am 12. September bis zum 9. Oktober. Alles, was ihr dafür mitbringen müsst, ist, gut, ihr solltet ein Fahrrad haben, ihr braucht eine Rolle. Ich habe mir aber auch eine von einem Freund geliehen, also das sollte gehen. Und ihr dürft aktuell in keinem UCI-Team oder World-Tour-Team sein. Die genauen Vorgaben und was man alles erfüllen muss und wie viele Workouts und Rides es sind, findet man aber auch alles online. Meldet euch gerne an. Es gibt es sowohl für Frauen, für Canyon SRAM, als auch für Männer. Bei Alpecin de Koenig heißen sie mittlerweile. Das heißt, ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht damals und auch für die folgenden 5 Jahre. Deshalb, falls jemand denkt, das wäre was für mich, macht gerne mit. Swift Academy, juhe.
Genau, macht da mit, wenn ihr die nächste Tanja Erath werden wollt.
Genau.
Wenn ihr so werden wollt wie Tanja, macht die Swift Academy mit. Nee, ist aber echt ein richtig geiles Projekt. Also kann man nur empfehlen. Und ja, also wird sicherlich auch, von der Swift ist ja bei uns beiden Teil des Lebens. Jetzt vielleicht im Hochsommer nicht ganz so oft, wie es dann wieder im Winter der Fall werden wird. Aber es gibt ja genug Beispiele, egal ob du das bist, ob das ein Jay Vine ist beim Team Alpecin, die wirklich ja über die Swift Academy den Weg zu den Profis gefunden haben. Also falls ihr das jetzt hört und ihr euch denkt, ey, irgendwie wäre das schon mal mein Traum, mal ein Jahr für ein Profiteam zu fahren und schauen, wie das so ist. Träume können wahr werden, warum nicht? Nimmt man daran teil. Und selbst wenn es nicht klappt mit dem ganz großen Sieg, habt ihr, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit und viel Spaß.
Genau, und ihr könnt auch viel über euch lernen. Ich wusste bis dahin zum Beispiel nicht, dass ich sprinten kann.
Ja, und genau, wir haben vielleicht ein bisschen, ja egal, ich würde gar nicht so, wir haben ein bisschen, so wie das halt Leben ist, so war die Folge auch, wir haben vielleicht ein bisschen low angefangen, aber es ging dann nach oben. Und ja, wir werden in Zukunft, werdet ihr natürlich, wenn ihr den Podcast weiterhört, auch einfach wissen. Das ist ja das Schöne an dem Podcast. Wir machen den mittlerweile jetzt seit 3 Jahren. Und aber ich sag mal wir. Du warst ja auch als Gast ganz am Anfang oft dabei. Und ihr könnt, so wird der Lebensweg immer weitergehen und mal schauen, ja, wie der bei uns beiden weitergeht. Und ihr werdet es auf jeden Fall hören, wenn ihr den Podcast weiterverfolgt.
Genau, also dabei bleiben lohnt sich.
So sieht's aus. Und wenn ihr mal irgendwas habt, immer gerne schreiben und Fragen oder Anmerkungen, was auch immer. Wir sind immer offen für Feedback und bedanken uns an dieser Stelle wieder fürs Hören. Der Podcast wurde präsentiert von Swift und vielen Dank fürs Zuhören. Die letzten Worte hat wie immer Tanja Erath.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Tschüss.